Worum kämpfen ÜbersetzerInnen?
Hallo und herzlich willkommen zu Hansa Rauschen in diesem Sommer zu einem schön polemischen und wichtigen Thema der Literaturbranche, das viele umtreibt. Bevor wir gleich zu Lisa Mensing, der Übersetzerin und Niederlandistin, kommen, spreche ich ganz kurz mit Emily, der ich wie immer einfach nur die Frage stelle: Was ist bei dir, bei Hansa und im Lektorat und im Hansa Blau Verlegen los? Was machst du gerade?
Also eine Sache, die gerade los ist, aber gar nicht auf meinem Schreibtisch, sondern in meinem Handy bei Instagram, ist eine Sache, die einfach so perfekt zu unserem Thema heute passt, dass ich dachte, das muss ich jetzt einfach erwähnen, weil wir dann auch, glaube ich, ganz geschmeidig zu unserer Übersetzungsgästin Lisa Mensing überleiten können. Es ist nämlich so, dass gerade so in der Literatur-ÜbersetzerInnen-Bubble eine Sache hochgekocht ist, angestoßen von einer Kollegin von dir, Lisa, Janine Malz, die eine Übersetzungsanfrage eines Verlages bekommen hat. Dürfen wir auch sagen, welcher Verlag? Von dem Verlag Bastei Lübbe. Und da wurde sie gefragt, nicht ob sie eine Übersetzung übernehmen möchte, sondern ob sie als freie Lektorin quasi eine Redaktion machen möchte. Und zwar einer Übersetzung, die, und jetzt kommt's, mit KI übersetzt wurde. Und daraufhin hat sie eine sehr lange Antwort geschrieben, warum sie das nicht machen möchte. Und damit ist jetzt aber natürlich diese Diskussion im Raum. Also was bedeutet KI? Gefährdet das den Beruf der Übersetzerin? Wie gehen Verlage damit um? Und das ist einfach super interessant zu sehen, ja, wie da jetzt gerade eine Dynamik entsteht. Und damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt als Zaungästin.
Lisa, damit sind wir eigentlich gleich bei dir. Ich glaube, ich kann das Staffelholz gleich weitergeben. Bevor wir zu der Diskussion überhaupt übers Übersetzen kommen, würde mich total interessieren, du hast bestimmt diese Nachricht auch schon gesehen oder diesen Schlagabtausch. Es gibt ja in letzter Zeit, wir haben zum Beispiel ein Akzenteheft gerade erst herausgegeben zu der Frage nach künstlicher Intelligenz überhaupt in der Verlagsbranche, aber vor allem natürlich auch, was Übersetzungen und so betrifft. Da kommt von allen Seiten harte Angriffe auf das große und wichtige literarische Geschäft des Übersetzens. Und das, was deine Kollegin da jetzt beschrieb, mir kam es vor wie ein Dammbruch, als ich es gelesen habe. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Ja, ich habe das auch die ganze Zeit über mitverfolgt, die letzten Tage. Und meine Kollegin Janine Malz, die möchte ich hier nochmal loben und ihr danken, dass sie sich so dafür einsetzt, weil sie auch ihre Antwort eben geteilt hat und die wirklich großartig ist und aufzeigt, was alles schief geht, wenn Verlage jetzt darauf zurückgreifen sollten, Texte, literarische Texte von KI übersetzen zu lassen. Ja, es war erstmal erschreckend und ja, ich glaube, ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir alle zusammenhalten. Also, dass AutorInnen zum Beispiel auch einfach einfordern, vielleicht auch vertraglich, dass ihre Texte durch Menschen übersetzt werden und dass ihr Verlag eben auch mitmacht.
Ja, finde ich genau richtig. Ich glaube, wir sind da tatsächlich schon beim Thema der Folge, worum ÜbersetzerInnen überhaupt kämpfen. Ich komme gleich noch einmal zu KI, aber davor sage ich noch zwei Sätze zum Anlass, warum genau wir überhaupt sprechen über das Thema, das ja total viele Leute umtreibt, weil es einfach einen sehr großen Markt für internationale Literatur in Deutschland gibt und gleichzeitig aber eben wir hier sitzen, weil ich was gesagt habe in diesem Podcast vor einiger Zeit. Da ging es um die Forderung von ÜbersetzerInnen, dass ihre Namen auch auf dem Cover erwähnt werden sollen. Ich habe das da auf meine etwas hitzige Art manchmal sehr polemisch abgetan und gesagt, ach, es gibt so viele Gewerke, die wichtige Dinge tun, die so könnten dann ja alle da erwähnt werden und so weiter. Und da hast du dann sehr prononciert auf der tollen Webseite Tralalit geantwortet und eigentlich vor allem ganz viele Faktoren aufgezählt, bei denen ÜbersetzerInnen eben sehr systematisch nicht gesehen wird. Dass es dann einfach nur so einen Satz gibt in einer Kritik wie übrigens exzellent übersetzt, ohne jedes Eingehen auf literarische Textur, auf Literarizität. Dass es an ganz vielen Stellen eigentlich so ein Ignorieren oder so einen weißen Fleck gibt, wenn es darum geht, was Übersetzen eigentlich für eine Kultur bedeutet. Und mir kommt es jetzt ein bisschen vor, als wäre das hier gerade die absolute Schaumkrone des Ganzen, wenn plötzlich gesagt wird, ja, können doch die Maschinen genauso gut machen, dann bügelt ihr das halt noch ein bisschen, ist ja auch egal. Das ist eigentlich eben genau die große Frage, dieses Sichtbarmachen davon, was Übersetzung ist, das ist das, was dich und was viele Leute um dich herum sehr beschäftigt und was sich in den nächsten Jahren bestimmt noch viel stärker stellen wird, wenn KI immer einfacher eingesetzt werden wird, oder?
Ja, definitiv. Das ist eine riesige Sorge mit der künstlichen Intelligenz, die uns ÜbersetzerInnen gerade umtreibt. Und uns treiben eben schon genügend andere Sorgen auch um. Das ist eben einmal die Sichtbarkeit, die du schon genannt hast, weil wir ganz oft in Rezensionen eben gar nicht erwähnt werden. Wir fordern ja immer, dass unsere Namen auf den Buchcovern stehen, damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen. Und vor allem fordern wir natürlich auch höhere Gehälter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also zu den Gehältern kommen wir gleich nochmal, weil genau die ökonomische Frage eures Berufes ist eine, die uns alle wahrscheinlich bewegt. Aber sagt doch nochmal, weil das ist ja auch der Name dieses Hashtags Name the Translator und da wird ja vor allem wirklich erstmal um die Sichtbarkeit gekämpft. Sagt doch einfach nochmal, warum das so wichtig für euch ist. Warum ist es so wichtig, dass ihr vorne auf dem Cover genannt werdet, zum Beispiel für euch?
Also ein ganz wichtiger, grundlegender Grund ist einfach der, und ich glaube, das wissen ganz viele Menschen überhaupt nicht, dass ÜbersetzerInnen auch die UrheberInnen von Texten sind. Also das heißt, das ist gesetzlich und das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel an dem Verkauf von Büchern, wenn die Verträge korrekt sind, was leider nicht immer der Fall ist, beteiligt werden. Das heißt auch, dass das Übersetzen eine schöpferische Tätigkeit ist, eine kreative Tätigkeit. Ich habe am Wochenende bei einer Veranstaltung noch gesagt, ich schreibe einen Text, den es schon gibt. Also es gibt einen Text in einer anderen Sprache und ich schreibe den eigentlich nochmal in einer anderen Sprache, weil ich eben ganz viele Sachen beim Übersetzen bedenken muss, die dann eben auch eine künstliche Intelligenz nicht bedenken kann. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund.
Diese Tätigkeit, wenn du sprichst, ich sag's mal für dich, du bist 1989 geboren, lebst in Münster, bist dort auch an der Uni eben in der Niederlandistik und übersetzt gleichzeitig Prosa, Dichtung und Theater aus dem niederländischen Hansa und dem Tochterverlag Schollnai bist du gerade ganz verbunden, weil ein tolles Buch, das gerade auch sehr erfolgreich ist, Gesa Schöters Trophäe, du ins Deutsche in diesem Frühjahr übertragen hast. Diese Sichtbarkeit, Nicht-Sichtbarkeit der Tätigkeit, wie wirkt sich denn die tatsächlich auf das Gehalt aus? Ich kriege immer und immer wieder mit, ich mache ja deutschsprachige Literatur, dass über Seitenhonorare gesprochen wird. Ich habe auch mitgekriegt in den 9 oder 10 Jahren, dass die nicht rapide steigen, aber dass es eine gute Lobbyarbeit erstmal des VDÜ gibt, dass es daneben noch Förderungen gibt wie Übersetzerfonds und so und dass es in zumindest in Verlagen wie Hansa oder so auf jeden Fall irgendwie eine allmähliche Preissteigerung ist, wie das hoffentlich bei den anderen Gehältern der Literaturbranche auch ist. Aber ist alles zu wenig? Und wenn, woran liegt es genau? Liegt es einfach nur an knausrigen Verlagen oder was ist der Grund?
Was ist der Grund? Ja, gute Frage. Ich glaube, naja, die Literaturbranche ist ja sowieso leider eine Branche, die nicht gerade in Geld schwimmt. Und ÜbersetzerInnen sind dann, glaube ich, leider die, die das oft ein bisschen stärker vielleicht mit oder abbekommen als andere. Ja, Fakt ist, also du hast ja gefragt, eigentlich hängt das mit der Sichtbarkeit zusammen. Ich denke in dem Sinne zum Beispiel schon, dass es noch Veränderungsbedarf gibt oder Verbesserungsbedarf. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Preisen ansetzen würde, da gibt es schon ein paar, die auch ÜbersetzerInnen auszeichnen, wenn es um internationale Literatur geht. Aber das ist immer noch nicht die Regel. Und solche Zusatzeinkünfte sind ja auch für AutorInnen, also für UrheberInnen immer wichtig. Genauso wichtig sind die für ÜbersetzerInnen. Ich glaube, das wäre schon mal eine Sache. Und ich glaube, wenn man das weiterdenkt, gibt es da sehr viele Bereiche, die man noch verbessern könnte.
Und gleichzeitig sollte man natürlich nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen Preisen sein, weil die kriegt ja auch nicht jeder dauernd. Also es gibt ja auch die Übersetzerförderung vom Übersetzerfonds, genau, aber da kann man sich natürlich für bewerben, wird dann aber natürlich auch nicht immer zugeschlagen. Ist natürlich sehr schwierig, wenn man von solchen Dingen abhängig ist. Also grundsätzlich sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass einfach erstmal das Standardhonorar, was man bekommt und vielleicht für die nicht genau wissen, wie eine Übersetzung honoriert wird, das ist kein Pauschalhonorar, was man bekommt, sondern man wird pro übersetzter Seite bezahlt. Normseite heißt das, ist eine bestimmte Zeichenzahl, nach der man sich orientiert. Und da bezahlt man eben ein Honorar pro Seite. Und ich würde sagen, das schwankt jetzt zwischen, ich weiß gar nicht, was mittlerweile das unterste ist, aber ich glaube, in der Unterhaltung, so im Genrebereich, werden teilweise noch sehr niedrige Sätze bezahlt. Also sagen wir mal, das schwankt zwischen, korrigiere mich bitte, Lisa, 16 Euro im untersten Bereich, hoffentlich nicht mehr, aber es könnte sein. Und dann nach oben hin ist es theoretisch offen, aber ich würde sagen, für quasi Hochliteratur oder eher anspruchsvollere Texte bekommt man dann vielleicht so 23 Euro, vielleicht doch aber 21. Also bewegt sich so in der Spanne 20 plus ein bisschen. Meine große Frage an dich wäre dann jetzt aber, was sollte man denn eigentlich verdienen? Denn deine Kollegin Lisa Kögeböhn, die auch total aktiv bei Instagram ist, hat gerade erst gepostet, dass sie sich ihr Seitenhonorar irgendwie runtergerechnet hat und bemerkt hat, dass es liegt weit unter Mindestlohn. Und das ist natürlich krass, wenn man bedenkt, dass so prekär die Honorare dann sich gestalten.
Erstmal zu deinem ersten Punkt, ob deine Einschätzung richtig ist. Ich glaube, insgesamt ist es eine gute Einschätzung. Ich befürchte aber, dass gerade im Unterhaltungsbereich noch deutlich niedrigere Honorare bezahlt werden. Ich meine, ich hätte das auch letztens noch in einem Bericht vom Verband deutschsprachiger ÜbersetzerInnen gelesen. Und dann kommt auch noch der Faktor hinzu, dass es davon abhängt, aus welcher Sprache man übersetzt. Aus dem Englischen, also wenn man aus dem Englischen übersetzt, sind die Seitenhonorare teilweise niedriger als aus anderen Sprachen. Wenn man jetzt zum Beispiel aus einer sehr kleinen Sprache übersetzt, wie zum Beispiel aus dem Isländischen oder sowas, wo es einfach nicht viele ÜbersetzerInnen gibt und die Verlage wirklich darauf angewiesen sind, diese paar Personen dann zu beauftragen, sind die Seitenhonorare oft höher. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, dass du da mit deiner Einschätzung recht richtig liegst. Also ich verdiene im Schnitt, denke ich, 20 Euro pro Normseite.
Aber in diese Zahl hinein, ohne es jetzt komplett aufzuschlüsseln, das ist, glaube ich, echt kompliziert und vor allem einfach viele, viele Faktoren. Aber dazu zählt natürlich Recherche von einer bestimmten Lexik, dazu zählt eine umfangreiche Vorarbeit, dazu zählt, dass man einen Roman vorher lesen muss, dass man sich auskennen muss in einem Werk und so weiter. Dazu zählt, dass man wahrscheinlich, wenn man es abgegeben hat, es wieder zurückbekommt und wieder viele Korrekturen durchführen muss und so weiter. Man ist eigentlich in Wahrheit auch eine halbe Lektorin, schätze ich mal, oder eine Dreiviertel-Lektorin. Bei einem realistischen Text, das ist jetzt nicht Hans Wollschläger übersetzt Ulysses oder so, bei einem Text wie Trophäe, wie viel Zeit würdest du schätzen, hast du für eine der 256 Seiten verwendet?
Ja, das ist schwierig. Es wird immer gesagt, man sollte sich das am besten mal ganz genau aufschreiben. Ich bin da kein Profi drin, weil ich lieber immer einfach arbeite, ohne was aufzuschreiben. Naja, aber was meine Kollegin Lisa Kögeböhn gesagt hat, dass, wenn man das mal genau durchrechnet, dass der Stundenlohn unglaublich gering ist, das hört man immer wieder. Und ich könnte ja mal, was ich zum Beispiel super einfach aufschlüsseln kann, ist, und was auch ein Punkt ist, der zur Arbeit von ÜbersetzerInnen gehört, wir müssen oft Gutachten für Verlage schreiben. Und ein Gutachten, das bedeutet, man liest ein Buch, weil der Verlag das in der Originalsprache eben nicht lesen kann. Und dann schreibt man ein Gutachten darüber, über ein paar Seiten, wo eben der Inhalt wiedergegeben wird. Aber man muss auch wirklich den Stil und den Aufbau und alles Mögliche analysieren und das Ganze kontextualisieren. Und naja, das Lesen an sich von so einem Roman, der so 220, 50 Seiten hat, das dauert ja schon mal ein bisschen. Ich würde schätzen, es kommt darauf an, wie schwierig der Text ist, dass ich dafür so ungefähr 10 Stunden einrechne oder sowas. Ja, kann mal schneller und mal langsamer gehen, ne? Und dann muss ich ja dieses Gutachten schreiben und dafür brauche ich mindestens einen ganzen Arbeitstag, also mindestens 8 Stunden, manchmal auch noch länger. Kommt eben auch darauf an, wie gewissenhaft man das Ganze macht, weil man könnte ja auch noch recherchieren, wie das Buch im Ausland angekommen ist, was es da für Pressezitate gibt und die auch noch mit aufnehmen. Und wenn ich jetzt also schon von 18 Stunden ausgehe, mindestens für ein Buch von 220 Seiten, und dann verdiene ich für so ein Gutachten etwas zwischen 100 und 200 Euro, dann kann man daran ja schon mal sehen, dass der Stundenlohn sehr gering ist.
Und dazu kommt natürlich auch, dass nur weil du ein Gutachten schreibst, das nicht bedeutet, dass der Verlag das Buch dann auch akquiriert und du den Auftrag bekommst. Also das Interessante, oder ich frage an dich, das Interessante an einem Gutachten ist ja für dich nicht, ein Gutachten zu schreiben. Das ist ja eine Fleißarbeit, sondern das Interessante daran ist ja wahrscheinlich, dass da im Anschluss ein Auftrag dann für dich entsteht. Und genau, das dann das Problem sehe ich auch. Wenn keiner entsteht, hat man sehr viel Arbeit für sehr wenig Lohn und dann nicht mal für den Auftrag im Endeffekt geleistet.
Genau, und oder das Buch kann ja auch einfach schlecht sein. Also das passiert ja auch. Da will man das auch gar nicht übersetzen, weil man sonst sehr viel Zeit damit verbringen würde. Ja, genau. Der Optimalfall ist natürlich, dass man einen Auftrag bekommt, aber davon kann man definitiv nicht ausgehen. Wenn man das jetzt weiter auf das Übersetzen an sich, also wenn man da jetzt weiter schaut, wie lange das alles dauert, könnte ich ja mal so ein bisschen aufdröseln, wie ich vorgehe bei meiner Arbeit.
Sehr gerne.
Text lesen, habt ihr schon gesagt, ist sinnvoll, kostet eben auch schon Zeit. Dann erstelle ich meistens erstmal eine Rohfassung. Das heißt, ich übersetze den Text einmal komplett und das dauert auch schon sehr lange. Denn dabei muss ich dann schon bestimmte Dinge nachrecherchieren. Bei mir ist das auch so, dass ich eine Fassung erstelle, wo es schon für alles eigentlich eine erste Lösung gibt, damit ich nicht irgendwie ganz viele Leerstellen habe. Und ja, das ist schon mal eine sehr aufwendige Arbeit. Das ist aber nur der erste Schritt.
Und das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht auf Stunden runterbrechen, oder? Aber das ist schon mal, kannst du sagen, das sind schon mal 4 Wochen oder so, die du dann mit dieser Vorarbeit beschäftigt bist?
Ich glaube, ich kann eher gleich am Ende so sagen, wie lange dann alles zusammengedauert hat. Aber es kommt tatsächlich auch sehr auf den Text an. Deswegen kann man das auch ganz schlecht pauschalisieren. Wenn ein Text wirklich unglaublich komplex ist, dann brauche ich für diesen Schritt eben deutlich länger, als wenn das ein sehr simpler Text ist. Das heißt, es kann variieren. Sagen wir mal, ich habe 100 Seiten und sagen wir, ich schaffe 25. Naja, das wäre schon der komplette Schritt. Ja, es ist schwierig, das so aufzudröseln.
Aber würdest du sagen, das ist schon eine der größten Schwierigkeiten, wenn wir über faire Bezahlung oder faire Löhne oder wie auch immer sprechen, dass es eben kaum runterzubrechen ist, dass es einfach so stark variiert, dass man sich da eigentlich gar nicht...
Also ich denke, alle ÜbersetzerInnen, die ein bisschen Erfahrung haben, versuchen das natürlich schon in den Verhandlungen mit einfließen zu lassen, wie komplex der Text ist oder wie viel man auch recherchieren muss. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Rechercheaufschlag anzufragen. Aber auch das alles ist dann, glaube ich, immer noch zu niedrig, weil der Arbeitsaufwand dann eben erhöht wird und dann kriegt man vielleicht pro Normseite 1 Euro mehr. Das heißt, bei einem 200-Seiten-Buch sind das nicht so viele Euros mehr, die man dann am Ende hat für vielleicht doch sehr, sehr viel mehr Arbeitsstunden, die man hatte.
Ist das jetzt aber die Hauptarbeit, die du gesagt hast, oder ist dieses Polieren danach oder das Feinjustieren des Textes, das ist teilweise ja wahrscheinlich auch sehr, sehr umfangreich und kompliziert noch.
Ich würde sagen, bei mir ist der zweite Schritt immer, dass ich den Originaltext nehme und meine erste Rohfassung und nochmal jeden Satz mit jedem Satz vergleiche und dabei den Text überarbeite. Und das ist ein Arbeitsschritt, der mindestens genauso lange dauert, würde ich sagen, wie der erste. Also für den brauche ich immer sehr viel Zeit. Der ist aber auch immer unglaublich wichtig, um wirklich zu vermeiden, dass man irgendwelche Interpretationsfehler einbaut, dass man nochmal guckt, wie ist die Satzstruktur des Textes, dass man den Stil nochmal besser einarbeitet.
Genau. Oder der Klassiker, dass man einen Satz übersehen hat. Das findet man sogar ja manchmal, wir im Lektorat noch manchmal.
Definitiv. Man überspringt auch mal Absätze. Wenn man irgendwie am PC arbeitet, dann kann das passieren. Eben, also dafür ist der Schritt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Danach kommt tatsächlich noch, also bei mir jedenfalls, jede Person macht das ja vielleicht anders, aber bei mir kommt danach nochmal ein Schritt, wo ich dann wirklich die Übersetzung nur noch nehme und versuche, einen für deutschsprachige LeserInnen einen guten Text daraus zu machen, dass das eben, man kennt ja vielleicht diesen Satz, klingt übersetzt, dass das eben nicht passiert, sondern dass das ein flüssiger Text ist, der trotzdem eben den Stil des Originals beinhaltet.
Genau, ich kenne beispielsweise von schlechten Übersetzungen, die es ja eindeutig auch gibt, beispielsweise dieses Phänomen, dass man die Ursprungssprache irgendwie durchspürt. Bei französischen, bei englischen Texten fällt mir das ab und zu auf. Beispielsweise im Englischen gibt es ja dieses, dass eben Subjekt, Prädikat, Nomen anders angeordnet sind. Und das finde ich immer bei auf mich hastig wirkenden Übersetzungen, dass man dann plötzlich merkt, dass da jemand gar nicht umgedreht hat sozusagen und das eingearbeitet hat. Und das ist natürlich nur der allererste Schritt. Und bei tollen Übersetzungen ist ja, dass man richtig merkt, dass eine vollkommene eigene Melodie entwickelt und sehr über deutsche Sprachlichkeit nachgedacht hat.
Genau, total.
Damit hast du jetzt schon diesen Schritt beschrieben. Wir sind aber ja sicher nicht am Ende angekommen, denn ich habe ja schon gesagt, dass es ganz, ganz häufig bestimmt den Fall geben wird, dass es dann noch Feedback vom Verlag geben wird und noch hin und her gehen wird, selbst wenn die Datei bereits gesetzt ist und so weiter. Es ist teilweise die Übersetzerin noch sehr, sehr involviert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir kommt erstmal sowieso noch ein Schritt, wo ich den Text nochmal lese und oft dann sogar laut. Das ist gerade angesprochen, Rhythmus ist super wichtig. Fließen die Sätze wirklich so? Kann man die lesen oder bleibt man hängen, stolpert man? Das hört man dann oft, wenn man laut liest. Ja, und dann gibt man den Text ab und der kommt dann immer wieder. Ist doch immer was, worüber ich mich immer wieder wundere eigentlich. Nein, weil man schon im nächsten Projekt ist und dann kommt irgendwann das Lektorat. Genau, da seid ihr dann involviert und schickt uns Übersetzer in Kommentare, die wir dann nochmal durchgehen. Und das kann eben auch Das kommt immer ganz auf den Text und auf das Lektorat an. Das kann ja auch noch mal einige Stunden oder einige Tage in Anspruch nehmen.
Sag mal, da habe ich jetzt mal zwei Fragen, die mich auch einfach jetzt aus totaler Lektorinnenperspektive interessieren. Erstens, du hast es gerade gesagt, das kommt oft Wochen später, manchmal auch Monate später. Findest du es schwierig, dich nochmal in den Text reinzudenken, wenn du eigentlich schon irgendwie in vier anderen Projekten schon weiter bist? Weil dann musst du dich ja schon nochmal irgendwie in diese konkrete Sprache und in die Fragen der Lektoren vertiefen. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite im Anschluss, macht das überhaupt Spaß, nochmal das Lektorat mit dem Verlag zu machen? Oder ist das für dich echt so ein, oh Gott, Eye-Roll? Was wollen die denn jetzt hier noch von mir?
Also zur ersten Frage. Ich glaube, das macht mir nichts aus, mich dann, also das fällt mir nicht schwer, mich dann wieder in den Text reinzudenken, weil ich mich dann schon so intensiv mit dem Text beschäftigt habe, dass das einfach, das ist noch alles da im Kopf. Also da frage ich mich nicht mehr, warum habe ich das denn so übersetzt, sondern das ist alles noch da. Ich glaube, schwieriger ist für mich dann, dass ich aus dem neuen Text quasi rausgerissen werde. Und zu der zweiten Frage, ja, macht das Spaß? Ja, kommt drauf an. Nein. Ich habe bisher eigentlich meistens sehr schöne Erfahrungen gemacht und finde das immer sehr bereichernd, weil man irgendwann den Text, also man sieht bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr als Übersetzerin. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So ist das dann irgendwann mit Texten auch. Das kennt ihr mit Sicherheit auch. Und es ist dann eigentlich immer sehr bereichernd, wenn nochmal eine Person drauf guckt, die ja Ahnung hat und nochmal mit einem an ein paar Sätzen bastelt oder Formulierungen nochmal verbessert. Also ja, das macht mir Spaß.
Wie schön. Da sei an dieser Stelle übrigens auch verwiesen, es gibt so Seminare, die man machen kann. Da sitzen Lektorinnen und Übersetzerinnen zusammen. Und ich habe mal so eins gemacht. Ich fand das ganz toll, sehr bereichernd, weil genau, man weiß ja immer nicht so richtig, was will eigentlich die andere Seite. Man hofft, dass man sich versteht, aber es lohnt sich auch mal, sich ein ganzes Wochenende zusammenzusetzen und darüber zu sprechen.
Was ich auch immer wunderschön finde, ist diese Gelegenheiten, wenn viel übersetzte Autorinnen aus dem Deutschen, wiederum kenne ich das, auf einige ihrer internationalen Übersetzerinnen treffen und es dann vor allem darum geht, dass bestimmte Fragen sich eben auftun, wie es fast unweigerlich beim komplexeren Text der Fall ist. Und das gemeinsam besprochen wird, das stelle ich mir von außen ganz, ganz toll vor, dass man da tatsächlich plötzlich auf andere trifft, die an denselben High-Minded-Problemen herumarbeiten. Du, ich muss jetzt mal eine grundsätzliche Frage danach stellen. Wir vermischen hier ja gerade eigentlich eine Beschreibung von Arbeitsabläufen und gesellschaftspolitische Forderungen nach Anerkennung, die sich auch finanziell ausdrücken sollte. Das kommt in dem Fall hier zusammen. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass die Übersetzerbranche einen großen Vorteil hat vor vielen anderen Branchen und gerade auch der Literatur, weil das ja eine sehr fragmentierte und auch oft zerstrittene Welt ist, in der alle dann doch irgendwie wieder Solokämpfer sind. Ihr seid komischerweise in meinem Eindruck natürlich absolut Solokämpferinnen. Ihr seid selbstständig, ihr müsst akquirieren und so weiter. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass über viele Jahre hinweg da so eine Art, fast so eine Gewerkschaftisierung quasi geklappt hat, dass es eben sowas gibt wie den Deutschen Übersetzerfonds, den VDÜ, der eben richtig Tarife festgelegt und durchgefochten hat in 100.000 Runden. Da sind auch Übersetzerinnen beteiligt gewesen, die viel, viel, viel Lebenszeit da reingegeben haben. Dass es sowas gibt wie von tollen, ambitionierten Übersetzerin Tralalit, diese Webseite, oder so etwas wie das Toledo-Programm, in dem ganz tolle Werkstattberichte über Übersetzung sind und dass es Stipendien gibt, Professuren, ein Übersetzungshaus und so weiter. Eurer Branche ist doch eigentlich was gelungen, was vielen anderen Literaturbranchen nicht gelungen ist und Gewerken. Ihr habt eine große, große Gemeinschaftlichkeit erzeugt. Ist das so? Seid ihr idealistisch am gemeinsamen Kämpfen um bessere Bedingungen? Oder wie erlebst du eigentlich das Übersetzerfeld um dich herum?
Ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut beschrieben. Also jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass KI eben ein riesiges Thema ist, da habe ich das Gefühl, dass wirklich alle ÜbersetzerInnen sich gegenseitig nutzen. Jetzt zum Beispiel auf Instagram ganz viele die Geschichte, die Story teilen und sie weiterverbreiten. Und auf den Buchmessen treten wir auch gemeinsam auf mit den Bühnen, die wir da teilweise haben. Und ja, der VDÜ macht eine unglaublich gute Arbeit und der Deutsche Übersetzerfonds natürlich auch. Was man hier vielleicht nochmal kurz sagen kann, weil wir ja, du hast schon gesagt, ja, gesellschaftspolitische Themen und Bezahlung etc. ist ja auch hier ein Thema. Stipendien können eben über den Deutschen Übersetzerfonds angefragt werden. Und Emily hat schon gesagt, kriegt man nicht immer. Und ich weiß aber, dass einige ÜbersetzerInnen eigentlich fast darauf angewiesen sind, dass sie regel oder immer mal wieder so ein Stipendium bekommen, weil das Gehalt sonst einfach nicht reicht. Oder dass ja auch viele ÜbersetzerInnen bis ins hohe Alter arbeiten. Mit Sicherheit, weil sie die Literatur so sehr lieben. Denn das ist, glaube ich, auch echt ein Punkt. Ja, das ist kein Job, den man macht, um reich zu werden. Das funktioniert nämlich nicht. Sondern das ist ein Job, weil man irgendwie die Literatur liebt. Ich sage auch immer, ich mache das, weil ich einen Text lese, der mich begeistert. Und ich möchte, dass diese Begeisterung andere Menschen dann auch erleben können, wenn sie den Text auf Deutsch lesen. Und viele können sich aber eben gar nicht leisten, im Alter dann aufzuhören zu arbeiten, weil sie gar nicht genug Geld sparen konnten und keine wirkliche Rente oder keine hohe Rente bekommen.
Ja, das ist natürlich deprimierend. So soll es natürlich nicht sein, dass ÜbersetzerInnen in der Altersarmut landen. Und gleichzeitig, also ich glaube, was wir festhalten können, ist auf der einen Seite, dass von eurer Seite aus noch echt viel getan werden kann und muss, damit man unter guten Bedingungen arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite, was ja irgendwie vielleicht auch zumindest ein ganz schönes Zwischenfazit ist, ist, dass ihr viel mehr, wie Florian gerade beschrieben habt, viel mehr gemeinsam jetzt Lobbyarbeit leistet. Und das ist jetzt schon wieder so eine gefühlte Wahrheit, Florian. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch wir uns viel stärker mit diesen Themen beschäftigen, weil eben die ÜbersetzerInnen so gut organisiert sind und uns schon noch auf die Füße treten und sagen, hey Verlage, mach doch jetzt mal.
Ja, und das finde ich ja auch gut und sinnvoll. Das würde ich ja letztlich fast anderen Branchen auch wünschen. Also wir hatten in diesem Ursprungszwist, den du in diesem tollen Artikel in den Dialog treten bei Tralalit beschrieben hast, ging es ja darum, dass ich mit Korrektorinnen beschrieben habe, die eben überhaupt nicht so eine Lobby haben und anscheinend viel ersetzbarer dafür gelten, obwohl es da so unglaubliche Qualitätsunterschiede gibt und so tolle Leute, die eine ganz wichtige Arbeit machen. Und die können eben fast gar nichts durchkämpfen. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Gleichzeitig, ohne mich aus der Schlinge ziehen zu wollen, denn das ist eben ein Konflikt, der strukturell ist und der einfach da ist, dass um Honorierung, Gratifikation gerungen wird, muss ich ja sagen, als Lektor, Lektorin erlebt man ja die ganze Zeit, dass man letztlich, oder als Verlag erlebt man, dass man ununterbrochen Mangel verwaltet. Es gibt eben einfach viel zu viele Bücher, die sich selbst nicht rechnen. Es gibt auch viele Bücher, bei denen Übersetzerinnen plötzlich dann mehr verdienen, obwohl es immer noch sehr wenig ist, als die Autorinnen, was ich auch krass finde auf jeden Fall. Und was beides zeigt, dass eben sehr, sehr viele Bücher produziert werden, ein eigenes Thema und ein eigenes Problem irgendwie auch wieder. Und dass diese Branche insgesamt auf unglaublich dünnem ökonomischen Eis gebaut ist.
Ja, da können wir jetzt wahrscheinlich alle nur nicken und sagen, ist so.
Definitiv leider.
Ja, aber vielleicht sind ja solche Gespräche irgendwie genau dafür gut. Und gleichzeitig ist es eben so eine große Bedeutung. Also in diesem Jahr mit seiner Europawahl, den kommenden Wahlen, gerade was du über die kleinen Sprachen gesagt hast, Lisa, dass überhaupt Übersetzungen da sind und viele und das gelesen werden kann aus den verschiedensten kulturellen Zusammenhängen, ist irgendwie sowas Bedeutungsvolles, wenn man überhaupt irgendwas mit Literatur machen will. Und das darf halt eben nicht unter den Tisch kommen.
Was mir gerade noch kurz einfällt zu dem Punkt, dass das Verlage ja auch die ganze Zeit mit zu wenig Geld, naja, Literatur produzieren müssen. Und um auf unseren Anfangsdisput zurückzukommen. Aber die Forderung von ÜbersetzerInnen, den Namen der übersetzenden Person aufs Cover zu setzen, der würde zum Beispiel die Verlage ja gar nichts kosten. Also das wäre ja vielleicht noch sowas, was man machen könnte, ganz ohne Extrakosten, um uns sichtbarer zu machen.
Ja, also ich finde die Forderung gut, und ich finde es einen wichtigen Kampf. Aus meiner Perspektive, die eben von total anderen Faktoren her kommt, bin ich mir ehrlich gesagt total unsicher. Ich finde auch oft die Beispiele, die genannt werden für Verlage, die das schon toll machen, schwierig, weil in viel breiter aufgestellten Verlagen eben ganz, ganz unterschiedliche Bücher zusammenkommen. Bei vielen dieser Bücher habe ich auch das Gefühl, dass es schon sowas ist wie eine Art grafische Werbefläche. Ich finde den Kampf darum total gut. Ich habe auch das Gefühl, das wird aufgeweicht werden und weitergehen. Ich bin ehrlich gesagt oft unentschieden. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, was du gesagt hast über Urheberschaft, auch schon das Gefühl, dass es sehr unterschiedliche Textgenres gibt und dann eben auch unterschiedliche Höhen der Schöpfung und der Urheberschaft. Das muss man ja auch einpreisen. Aber ich finde trotzdem die Forderung natürlich total richtig und wesentlich.
So geht es mir natürlich auch. Und ich denke ja aber immer noch ein bisschen mehr quasi über die unterhaltende Seite von Literatur nach oder noch ein bisschen mehr Literatur so als Massenmedium. Und da ist schon auch ein Gedanke, der natürlich immer wieder Thema ist, dass man das natürlich alles so niedrigschwellig wie möglich halten will. Und also könnte theoretisch, wenn auf einem Buch steht, aus dem Isländischen übersetzt von, könnte das dazu führen, dass es LeserInnen da draußen gibt, die denken, oh, das ist jetzt aber irgendwie kompliziert. Genauso wie es manche Leute gibt, die keine Lust haben, Filme mit Untertiteln zu gucken, weil sie irgendwie sagen, sie finden das anstrengend oder das ist dann irgendwie fremd oder so. Da kann man ja auch nur sagen, guck doch mal einen Film mit Untertiteln, das nichts daran ist anstrengend. Man vergisst auch schnell, dass die laufen. Aber das ist natürlich auch so eine Überlegung, dass man ja vor allem immer sich fragt, also dass man ja vor allem erstmal will, dass die Bücher draußen liegen und ihre Leserinnen finden.
Aber noch eine Überlegung, die an den Anfang des Gesprächs geht mit der KI. Ich könnte mir eigentlich für die nächsten Jahre vorstellen, wie es in allen Branchen ja immer mehr auch Persönlichkeiten nach vorne treten. Und keine Ahnung, bei Hansa gibt es zum Beispiel eine Klassikerreihe, bei der quasi letztlich legendäre, berühmte Übersetzerinnen in irgendeiner Art und Weise ausgewiesen dadurch, dass sie auf dem Cover stehen und so weiter. Dieser Konflikt wird weitergehen. Es wird natürlich im Genre und so weiter anfangen, dass Texte KI übersetzt werden. Und dagegen wird es hoffentlich große Branchensolidarität geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch dann sehr stark gestärkt wird, dass es plötzlich ein Faktor ist, dass ein Mensch übersetzt hat und dass seine Persönlichkeit, ihre Persönlichkeit gezeigt wird. Vielleicht wird das auf so eine paradoxe Art und Weise, wird diese Bedrohung durch KI dazu führen, dass es eine weitere Aufwertung gibt.
Und dass man dann auf einmal sagt, wir müssen es vorne drauf schreiben, weil das ist eins unserer größten Verkaufsargumente.
Lass uns in 5 Jahren nochmal reden, das geht alles so schnell, wahrscheinlich eher in 5 Monaten, keine Ahnung.
Aber uns gibt es dann ja auch nicht mehr.
Aber das stimmt tatsächlich. Also wenn, es gibt ja auch die Forderung teilweise, oder naja, es sollte dann ja eigentlich ausgezeichnet werden, ob etwas mit KI übersetzt wurde oder eben durch einen Menschen. Und wenn echt dann so Sticker auf die Bücher geklebt werden müssten, dann kann man ja auch gleich die Namen von den ÜbersetzerInnen mit draufschreiben. Und dann wäre das Problem automatisch gelöst. Naja, aber wir hätten ein anderes großes Problem.
Aber trotzdem, ich glaube, eins steht fest, diese Unterhaltung wird weitergeführt. Und genau, es gibt da noch lange keine konkrete Entscheidung oder Lösung von irgendeiner Seite. Aber ich glaube, wir alle sind uns darüber bewusst, dass das eine ongoing Diskussion ist. Und ich würde jetzt zum Abschluss kommen. Oder hast du noch eine Frage, die dir auf der Zunge brennt, Flori? Zum Abschluss stellen wir ja immer eine Schätzfrage. Diesmal ist es aber keine echte Schätzfrage, sondern wir haben gedacht, wir profitieren davon, Lisa, dass wir jetzt so eine Expertin wie dich hier im Podcast haben. Und jetzt haben wir einfach darüber gesprochen, wie wichtig sehr gute ÜbersetzerInnen sind, wie sehr die einen Text neu schreiben auf eine Art. Was ist denn für dich, wenn du so an die Gegenwartsliteratur der letzten, kannst du dir jetzt ausdenken, 10, 15 Jahre denkst, gibt es so ein Buch, eine Übersetzung, wo du sagst, da knie ich vor nieder, das ist eine Masterclass in Sachen Übersetzung. Das muss man sich mal angucken.
Ja, da überrascht ihr mich jetzt natürlich mit, überrumpelt ihr mich mit dieser Frage. Gibt es aber natürlich. Ich muss mal eben kurz nachdenken.
Du kannst auch nachdenken, Florian.
Okay, Florian denkt auch nach, das ist gut. Also ich habe eine spontane Sache, die mir gerade eingefallen ist. Florian hat das am Anfang erwähnt, dass ich eben für Tralalit in der Redaktion arbeite, für ein Magazin für übersetzte Literatur, wo wir auch Übersetzungskritik betreiben, die kaum stattfindet in der Presse. Nochmal schnell hier Kritik anbringen. Und ich habe meine allererste Rezension, damals gehörte ich noch nicht zur Redaktion, geschrieben über ein empfindsamer Mensch von Joachim Topol, übersetzt von Eva Profusova. Das war damals ein Text. Da seht ihr auch, das ist aus dem Tschechischen übersetzt und ich spreche kein Tschechisch. Das heißt, ich konnte mir jetzt nicht das Original angucken, um das zu vergleichen. Aber der Text sprüht nur so vor kreativen Wortschöpfungen und der klingt einfach. Ich glaube, wenn man den laut vorliest, dann hat jede Person wirklich nur Freude daran. Also der fällt mir gerade ein.
Schön, gute Empfehlung. Florian, hast du auch so eine Wow-Übersetzung?
Ja, du erwischt mich, obwohl ich die Frage schon vorher kannte, trotzdem ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich tatsächlich gerade so in deutschsprachige Literatur versunken bin, dass ich in letzter Zeit gar nicht so die einschneidenden Erlebnisse hatte. Ich habe ja oft das Gefühl, dass Übersetzungen erst auffallen, wenn man sie nicht gut findet. Das ist was ganz Gemeines an dieser Branche, dass man, sobald es klingt und eben genau das ist, was du da so schön übrigens exzellent übersetzt ist, dann denkt man fast gar nicht drüber nach. Dann ist es einfach wie perfekt serviert und man ist irgendwie ganz woanders. Und dann gibt es wieder die Fälle, in denen man plötzlich eben einen Schritt weiter geht und plötzlich merkt, oh Gott, hier kommt richtig was ins Spiel und hier ist was Tolles. Bei den Colson Whitehead-Übersetzungen bei uns von Nikolaus Stingel ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass er so diese 70er Jahre, das ist ja, die letzten Bücher spielen ja in New York, versunkener Zeiten, und das schafft er irgendwie auch noch so ein Kritikwort der Übersetzung, kongenial, genau das wiederzuspiegeln, dass da so eine bestimmte Lexik einer bestimmten Zeit einfließt und gleichzeitig aber unglaublich toll mit deutscher Sprache gespielt wird.
Ja, schön. Das sind doch ein paar gute Empfehlungen. Danke, Lisa. Danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist und ein bisschen erzählt hast über deine Arbeit.
Ich danke euch.
Vielen Dank und alles Gute. Bis bald einfach. Mach's gut,
Münster.
Ciao.